Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört Nerd hört, den Podcast vom Projekt Halbtags Nerd. Ich spreche heute mit Jessica Prüßmann, Fotografin aus Mönchengladbach, unter anderem auch bekannt unter dem Namen Zerbrechlicht. Hallo Jessica.
Hi.
Ich bin hier in deiner Wohnung zu Gast, um mit dir ein paar Fragen zu klären. Mhm. Und am Anfang wäre es, glaube ich, mal ganz gut, wenn du dich so kurz vorstellst, insbesondere deinen fotografischen Werdegang.
Das ist immer schwer. Müsste ich ja eigentlich schon drauf haben, weil ich das immer auch zum Auftakt meiner Workshops immer erzählen muss. Aber dazu vielleicht später noch.
Bisschen Werbung am Rande.
Genau. Direkt mal einblenden. CD hochhalt. Also ich bin 37, habe schon in der Schule angefangen. Also eigentlich bin ich gelernte Bürokauffrau, habe gar nichts gelernt in dem Bereich. Habe mich aber schon immer irgendwie dafür interessiert. In der Schule, wie gesagt, schon irgendwie so in den ersten Projektwochen direkt ein Fotoprojekt mitgemacht. Und da haben wir halt auch wirklich so mit Opas Kamera noch und mit Film drin schon sind wir losgezogen, haben Fotos gemacht und später auch in der Dunkelkammer den Film selbst entwickelt und auch die Bilder selber entwickelt. So, und ja, das war halt so das Erste. Es war ganz interessant. Später auch eine eigene Fotogruppe gegründet und lief auch so ganz gut, bis es dann irgendwann nur noch so eine Pizza-Ess-Treffgruppe war und lief dann so langsam aus. Und ja, dann erst wieder vor, ich glaube, ist jetzt, sagen wir mal so 5-6 Jahre her, da habe ich mir die erste kleine Digitalkamera gekauft. Also wirklich eine kleine Mini-Knipse, so eine kleine für die Handtasche. Und damit habe ich dann wieder angefangen und habe, weil das natürlich super Models sind und immer verfügbar, meine Katzen fotografiert. Und habe dann aber auch schnell feststellen müssen, so, okay, komm, mit so einer kleinen Digi-Knipse, da kannst du nicht viel reißen irgendwie. Also irgendwann waren die Grenzen erreicht und die netten Fotos waren alle gemacht und ich wollte mehr. Und dann habe ich mir meine erste Rich-Kamera gekauft, schon mit einem großen Objektiv dran. Aber ja, man konnte halt auch schon Zeiten einstellen und Blende, aber das Objektiv eben nicht wechseln. Also war halt auch kein Ding für lange, weil auch da irgendwann die Grenzen des Machbaren und des Erreichbaren irgendwie für mich da waren. Und dann kam irgendwann 5 Jahren oder so, dann die erste DSL. Das war eine Canon 400D. Und ja, damit habe ich dann angefangen, von den Katzen auch weg mehr Menschen zu fotografieren, weil da lag dann doch so mehr mein Fokus. Das fing aber ganz schrecklich an. Wenn ich diese Fotos von damals sehe, muss ich mal laut schreien, weil ich habe meine Freundinnen irgendwie mir geschnappt und da war halt irgendwie gerade Winter, also man konnte nicht raus und ich dachte so, ich hatte irgendwie nur dieses typische Studio im Kopf und konnte mir aber keine Studiobeleuchtung leisten. Also bin ich in den Baumarkt gelaufen und habe einen Baustrahler gekauft, weil ich mal in einem Buch gelesen habe, das funktioniert super. Mhm. Also 3 Baustrahler genommen, davor noch Backpapier gehängt, das soll nämlich dann das Licht ein bisschen abmildern. Und und habe da meine Modelle dahingesetzt. Ich glaube, wenn ich die 3 Baustrahler angemacht habe, war in der Rest der Straße irgendwie der Strom auch vorbei irgendwie und meine Wohnung hell erleuchtet und meine Modelle habe ich irgendwie mehr oder weniger gebacken. Den lief immer der Schweiß runter, weil diese 3 Baustrahler unglaublich heiß wurden und es war, wie gesagt, es war tierisch hell und irgendwie gar nicht optimal ausgeleuchtet, aber ich habe das eine Zeit lang gemacht, weil meine Modelle waren immer total begeistert dann von den Bildern. So, ah, so tolle Bilder und so. Und fand ich irgendwie aber mit der Zeit dann auch nicht mehr. Also ich habe das vielleicht ein halbes Jahr oder so gemacht und habe den einfach wieder weggelegt, weil ich dachte, nee, so wird das nichts, das ist doof. Ja, und dann lag die da wieder so ein Jahr rum. Und dann irgendwann hatte ich das Pech, ja, leider, dass ich arbeitslos wurde. Und es war aber Frühling. Und eine Freundin von mir hat gefragt, so, sag mal, hör mal, du hast doch mal fotografiert, ich habe jetzt auch eine Kamera, wollen wir nicht mal zusammen losziehen und uns gegenseitig so fotografieren? Ich gesagt, ja, super Idee. Und da war das Feuer total entfacht dann auf einmal, weil ich habe draußen fotografiert mit Available Light, also mit dem verfügbaren Licht, was eben da war, mit herrlichem Frühlingslicht irgendwie und mit Schatten und allem, was da war. Und da, es sah so viel besser aus als die Baustrahler natürlich. Und und von da an, weil mir natürlich auch super viel Zeit dann zur Verfügung stand, habe ich die Kamera auch nicht mehr weggelegt. Ich bin dann wirklich losgezogen und habe zuerst die Freundinnen geknipst, dann habe ich mir Modelle gesucht und bin seitdem da immer dran. Mittlerweile noch eine weitere Kamera natürlich, irgendwie ein bisschen aufgestockt, eine Vollformatkamera. Und aber im Prinzip mache ich immer das Gleiche. Also ich benutze immer noch das natürliche Licht. Ich nehme mir einfach immer noch irgendwie ein Modell, habe keinen großen Plan und versuche einfach schöne Fotos zu machen.
Du bezeichnest dich ja selber auch gar nicht als Fotografin, wenn man wenn man bei Facebook oder auf deiner Seite liest, du bezeichnest dich als Knipsöse.
Ja, ich fand das so einen ganz netten Begriff eigentlich, weil Fotograf auch, klar, ist mittlerweile kein geschützter Beruf mehr, kann es jeder nennen, aber ich finde, das ist immer so für mich noch so die großen Genies, so, das sind die Fotografen. Oder ich habe selber so Vorbilder, wo ich sage, okay, das ist ein Fotograf, aber ja, ich denke immer noch so, nee, ich persönlich denke, ich bin noch keine Fotografin, ich bin noch irgendwie immer in der Ausbildung.
Ich hätte den Ansatz jetzt ganz anders gesehen. Als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich für mich eigentlich so beschlossen, dass du dich eher Knipshöse nennst, weil für dich so der Spaß und die Kunst da so mehr im Fokus steht und nicht das Handwerkliche, was der Begriff Fotograf ja auch irgendwie mit sich bringt.
Ja, das ist eigentlich auch eine gute Überlegung. Schön, dass du darauf gekommen bist. Ich werde das demnächst einfach so weiter übernehmen.
Knipsöse Sternchen und
erklären. Ja, genau. Weiß ich nicht. Ich fand halt einfach mich des Fotografentitels noch nicht so wert irgendwie. Oder ich wollte mir dem selber irgendwie nicht geben. Und ich bin halt auch jemand so, ich nehme halt alles immer sehr leicht und locker und spaßig. Und dann dachte ich, komm, Knipshöse ist witzig.
Ja, ist es ja. Ne?
Und dann bin ich das halt auch. Ja.
Wie bist du zu dem anderen Namen gekommen, zu Zerbrechlicht? Also, was ich eine wunderbare Wortkreation finde. Ich habe mich damals in den Namen verliebt und ich finde ihn großartig. Wie bist du darauf
gekommen? Ja, ich muss sagen, im Nachhinein liebe ich den Namen auch sehr und ich glaube, der hat mir auch so ein, zwei Türchen geöffnet. So. Ich hatte irgendwann einen Punkt, wo ich dachte, ich brauche eine Homepage. So. Und da braucht man natürlich auch einen Namen. Und ja, da habe ich mich einen schönen Abends hingesetzt mit einer Flasche Wein. Und dachte
die
so,
auch gerade.
Ja, und dachte so, komm, jetzt lässt mal deine Gedanken kreisen. Und es sollte halt schon irgendwie ein bisschen meinen Stil beschreiben. Und es sollte natürlich auch irgendwie was, ja, mit eben Licht, Fotografie, irgendwie so ein Begriff sollte da drin sein. Und so, ja, habe ich halt Zerbrechlicht kreiert, weil ich schon finde und denke, dass meine Bilder auch irgendwie immer etwas Zerbrechliches haben oder ich versuche so ein bisschen auch Zerbrechlichkeit vielleicht reinzubringen und dann passt das doch.
Diese Zerbrechlichkeit findet man auf jeden Fall in deinen Fotos, die werden wir natürlich nachher auch alle noch verlinken, damit sich auch jeder angucken kann und ganz, ganz viele Facebook-Likes dir bescheren.
Ich erreiche noch die 2000 irgendwann, ja.
Bestimmt, spätestens jetzt. Wo stehen wir gerade?
Ich habe vorhin geguckt in 1958.
Das ist ja wohl machbar. Ja. Das ist ja wohl machbar.
Aber ich habe so lange nichts gemacht. Oh, der Edge-Rank und so.
Oh. Der was?
Der, heißt das nicht so?
Ich habe keine Ahnung.
Dieses von Facebook eingeführte, du musst jetzt, wenn du so eine Seite hast, irgendwie dafür bezahlen, dass alle, die das geliked haben, auch tatsächlich sehen.
Ja.
Und die zeigen jetzt die Beiträge halt nicht mehr allen, sondern eben nur noch denen, die tatsächlich auch im stetigen Kontakt mit der Seite stehen. Das heißt, die viel liken und viel kommentieren, kriegen das natürlich auch angezeigt.
Aha.
Ja, und das heißt, wenn ich natürlich aber auch gar nichts zeige, was irgendjemand kommentieren kann und gerade so ein bisschen Pause mache, weil Privatumzug und so weiter, wird wahrscheinlich bei dem nächsten Bild gar keiner mehr sehen oder so. Ich weiß es nicht, was sich Facebook wieder ausgedacht hat.
Da müssen wir noch mehr pushen.
Ja.
Wie wichtig ist Facebook mittlerweile da geworden? Also du hast gerade angesprochen, du hast eine Homepage haben wollen und da sind auch Fotos drauf, die ist auch halbwegs gepflegt, wenn ich das jetzt so im Kopf habe, aber
ja,
du hast
da
schon Facebook
sind,
geworden.
Ja, da sind wir am Punkt. Also die Homepage ist da, aber die ist gerade gar nicht gepflegt. Die ist halt auch, weil ich damals so das Problem hatte, ich habe keinen, der mir die gemacht hätte oder so. Ich habe so eine ganz einfache Selbstbastel-Homepage versucht so zu gestalten, dass man das einigermaßen vernünftig präsentieren kann, also relativ schlicht gehalten auch einfach. gefällt mir natürlich noch nicht, ist für mich nicht so optimal. Und ich bin, wie ich glaube, so wie jeder am Anfang, ist auch so, man zeigt sehr, sehr viel von seinen Bildern. Und was ich halt unbedingt noch machen möchte, ist ein vernünftiges, tatsächliches Portfolio zu erstellen. Das heißt wirklich, was weiß ich, 50 ausgesuchte Bilder, die mich präsentieren. Und momentan sind da irgendwie 250 oder so drauf und die aktuellsten noch gar nicht. Und ja, deswegen, da muss ich auch wirklich nochmal eine Generalüberholung machen. Deswegen, klar, für mich liegt der, also die Facebook-Seite ist immer aktuell, da liegt so der Fokus so ein bisschen drauf, einfach deswegen, weil es schnell geht, weil es einfach zu pflegen ist, weil man immer sofort sein Feedback bekommt und ich meine, ich glaube, jeder lügt einfach, der sagt, der möchte kein Feedback haben dazu oder freut sich nicht. Mhm. Wie ehrlich das ist, okay, muss man halt immer mal gucken und wie man das bewertet. Also klar, aber ich sag mal, man kann vielleicht eine Tendenz sehen, wenn man merkt, so okay, es gibt Bilder, da liked so gut wie keiner und es gibt Bilder, da liken über 100 Leute, dann habe ich zumindest mal eine Tendenz, denke ich mal, was vielleicht gefällt und was nicht. Oder manche Kommentare sind ja auch tatsächlich mal ein bisschen hilfreich. So.
Ja.
Viel ist natürlich auch Honig um Mundgeschmiere und Bauchpinselei oder so. Aber ja, Facebook ist wichtig, weil ich mittlerweile nicht mehr bei so vielen anderen Seiten registriert bin, so Foto-Communities und so. Ich habe viel.
Kommen wir nachher noch drauf, was es alles so gibt.
Und ich habe alle meine Kontakte eigentlich über Facebook. Ich habe natürlich Kontakte zu anderen Fotografen auch. Und ich habe aber auch die Kontakte zu den Modellen. Und wenn ich einen Aufruf starte hier, suche Modell, dann habe ich da die meisten Rückmeldungen. Oder wenn ich jetzt eben, wo wir vielleicht später nochmal zu kommen, zu meinen Workshops, wenn ich halt meine Workshops mache und da eine Ausschreibung mache, dann kriege ich auch da meine Kunden. Mhm. Also mittlerweile ist das für mich wirklich das Medium. Deswegen, ob man kann es hassen oder lieben, es ist halt einfach mittlerweile unglaublich wichtig. Fast jeder hat Facebook, jede Firma hat eben ihre Facebook-Seite und nicht umsonst. Also gerade auch das Teilen der Bilder und Weiterleiten und Verlinken und so weiter, das bringt schon unglaublich viel Aufmerksamkeit und ja.
Wenn wir jetzt die ganzen negativen Aspekte von Facebook mal so irgendwie wegnehmen, also Datenschutz und keine Ahnung, das interessiert ja jetzt alles so an dem Punkt überhaupt gar nicht.
Mhm.
Aber ich denke mir so, als Künstler, und das bist du ja für mich auch definitiv, ist doch irgendwie wichtig, dass das Werk in einem vernünftigen Rahmen präsentiert wird. Also jetzt Rahmen vielleicht auch sogar wirklich wörtlich genommen, also Wenn du eine Ausstellung machen würdest, dann hättest du natürlich genau festgelegt, was für einen Rahmen wirklich das Ganze hängt, was für ein Passepartout, wie die Ausleuchtung des Raumes ist.
Mhm.
Und tut es dann nicht ein bisschen weh, wenn du das dann irgendwie so siehst? Auf deiner Homepage hast du ja noch die Möglichkeit zu steuern. Ist der Hintergrund jetzt schwarz und dann hast du da irgendwie Facebook als Seite mit der Farmbildanfrage rechts und links die tollsten Gruppen. Und
ja. Und dann noch die Single-Werbung und genau. Hier nochmal. Und ja, klar, ist nicht optimal. Aber ich sag mal, jedem Designer-Auge wird es wahrscheinlich schrecklich wehtun. Ja, wie gesagt, man hat gar nicht so die Wahl. Also ich finde schon, einfach dadurch, dass man da die meisten Leute erreicht, egal wie es jetzt präsentiert ist, ist es einfach wichtig.
Mhm.
Und sag ich mal, jeder hat immer noch die Möglichkeit, das ist ja immer auf Facebook auch nochmal hinterlegt, sich auch die Bilder nochmal auf meiner Homepage vielleicht anzugucken, wenn er sagt, okay, das tut meinem Auge hier zu weh, ich gehe lieber über die Homepage oder so. Aber ich kann es mir nicht ohne vorstellen. Auch klar, wenn ich nicht mit allem glücklich bin, aber was Mut hat Mut.
Mhm. Das ist eine ganz grandiose Überleitung. Du hast nicht die Wahl, ohne Facebook zu leben, aber du hast die Wahl, die Fotos für deine Homepage auszusuchen.
Das stimmt.
Kann es vielleicht auch daran liegen, dass es dir schwerfällt, das Ganze wirklich auszuwählen, das zu machen, weil du halt keine Handwerksfotografin bist, sondern hinter jedem Foto auch irgendwie so ein bisschen Herzblut steckt?
Klar.
Oder so ein bisschen Story und so?
Ja, klar. Also ich habe schon ein paar Mal mich rangesetzt und gesagt, so komm, heute machst du dein Portfolio. Und dann habe ich von den 250 dann zwei gelöscht, so, war ganz stolz, aber ging nicht weiter. Also konnte mich dann nicht von mehr trennen. So. Meistens hilft es klar, ältere Bilder geht leichter irgendwie, weil vielleicht die Zeit einfach dazwischen ist, weil man selber weiß, okay, da habe ich mich schon weiterentwickelt, da gibt es mittlerweile bessere Bilder, aber ich kann mich wirklich schwer von den Sachen trennen, weil ich habe das Problem nicht nur jetzt beim Bilder zeigen, auch schon die Auswahl fällt mir manchmal schwer, wenn ich Bilder bearbeite, weil da sind Bilder total ähnlich, Da sind wirklich Millimeter oder ein paar Sekunden auch nur zwischen, aber ich finde beide so faszinierend, weil sie zwei völlig verschiedene Momente einfangen. Und ja klar, ich kenne die Geschichte dahinter und ich habe das Shooting noch im Kopf und das Modell und keine Ahnung, für mich ja, sind die alle wichtig, die Bilder, also auch alle, die ich beim Shooting mache. Und ich habe jetzt schon einfach gelernt oder mir versucht beizubringen, eine härtere Auswahl zu treffen. Ich habe ganz am Anfang, habe ich wirklich jedes Bild hochgeladen. Und es hat auch einen ganz großen Cut bei mir gegeben. Da war auch die gleiche Freundin, dieselbe, verdammt, also die Claudi für verantwortlich, die mich auch damals zum Fotografieren gebracht hat. Wir saßen dann zusammen und da hatte ich jetzt noch keine Homepage und ich glaube auf Facebook auch noch nicht. Da waren die Bilder auf irgendeiner Fotoseite, Foto-Community oder so. Und da habe ich auch jedes Bild hochgeladen und auch ein paar, die sich so ähnlich waren. Und dann habe ich mich beschwert, ja, aber warum kommentieren die Leute denn bei dem nächsten nicht mehr? Ich so, ja, guck doch mal, das sieht doch genau aus wie das andere auch. Ich so, ja, aber nein, finde ich überhaupt nicht. Siehst du nicht, ich sehe da total ganz andere Situationen. Nein, nein, das ist nicht so ähnlich. Ich so, okay. Und dann hat sie mir einfach gesagt, Jessi, wähle härter aus. Ne? Guck, lad nicht alles hoch. Überleg, was ist wirklich das Schönste und lad nur das einen hoch und es bringt dir auf Dauer mehr. Und ja, das habe ich dann wirklich auch versucht zu beherzigen. Und seitdem wähle ich wirklich sehr krass aus. Manchmal ist es auch so, wenn ich jetzt shoote, dann habe ich, was weiß ich, vielleicht sogar manchmal 600 Bilder geschossen und bearbeite zwei. Vielleicht manchmal sogar nur eins. Meine Modelle sind manchmal vielleicht auch manchmal enttäuscht, weil sie hätten gern mehr. Aber ich wähle echt sehr viel härter aus jetzt. Was vielleicht auch damit zu tun hat, dass ich mir... ja, immer sehr selbstkritisch bin oder selbstkritisch auch noch werde.
Ich erinnere mich, wir hatten vor zwei Jahren ein Shooting, war das schon zwei Jahre?
So lange her, ja.
Es war Sommer. Und
es war Sommer, ja.
Und sie 35 dann noch. Mhm. Da habe ich von dir nachher eine CD bekommen, ich glaube auch mit 600 Fotos und 20 bearbeitet. Mhm. Also das war dann schon noch viel.
Ja, also echt viel. Das gibt es jetzt nicht mehr. Nee. Der Spaß ist vorbei.
Aber wenn du jetzt bei der Fotoauswahl bist, du hast ja so einen entscheidenden Vorteil, was halt so, du trickst ja dann, du kannst ja ganz gut tricksen bei der Fotoauswahl, weil du immer so, weil du gerne analog und digital fotografierst. Das heißt, ja, du kannst dich ja noch ein bisschen rausretten. Warum fotografierst du? Ich frage anders. Das wird ein Weiterbogen. Ja. Es gibt ja immer noch so diesen Diskussionspunkt, so analog, digital, analog ist ehrlicher und alt und digital kommt da nie ran und so weiter. Da sind wir zum Glück mittlerweile so halbwegs von weg, aber...
Nein, aber gut.
Sind wir immer noch nicht von weg?
Nein.
Ich habe gedacht, das immer...
Nein, die Diskussion, also ich merke das immer mal wieder und habe es eine Zeit lang gemerkt, wenn ich was Analoges hochgeladen habe, was weiß ich, in der Foto-Community oder so. Ah, viele erkennen gar nicht mehr, dass es analog ist und fragen, was ist denn das für ein komischer Rahmen? Was ist denn das für ein Rahmen gebastelt? Das ist ein Flash ein. Oder das ist mir viel zu verrauscht. Ich so, nein, das ist kein Rauschen, das ist Körnung. Das ist ein Unterschied. Ja, man merkt, ich bin dann schnell angegriffen. Fühle mich schnell angegriffen. Aber nein, da gibt es immer noch Diskussionen und die führe ich auch manchmal mit mir selber. Ich muss sagen, eigentlich würde immer analog gewinnen. Auch wenn ich jetzt echt wenig gemacht habe oder gar nicht so viel gemacht habe, aber analog ist einfach ehrlicher, das ist so. Und analog ist nicht so flach. Analog ist, da ist mehr Leben in den Bildern. Ja, weiß ich nicht. Jeder Film, der hat seine Körnung. Jeder Schwarz-Weiß-Film hat irgendwie andere Grauwerte und jeder Farbfilm hat so sein bestimmtes Farbspektrum. Es gibt ja welche, die sind mehr so rotstichig oder blau. Und klar, das kann man alles versuchen irgendwie nachzuäffen mit Photoshop, aber man kriegt es nicht hin. Also ich finde, manche Effekte auch, es gibt ja dieses, ich meine, nicht umsonst ist dieses Hipstermatic oder Instagram oder so beliebt. Eigentlich wollen auch alle ein tatsächlich schönes altes Polaroid haben. Mhm. Und ich finde, genauso ist es mit einem Film auch. Es gibt auch unglaublich viele Leute, die mit Photoshop versuchen, das halt auf alt irgendwie oder halt ja, digitales Foto so zu bearbeiten, dass es analog aussieht. Aber weil es einfach mehr Fülle hat irgendwie für mich. Also, und ich finde, Film verhält sich auch ganz anders. Der Film kann Licht und Farben ganz, ganz anders einfangen und darstellen als eine Digitalkamera. So toll Digitalkameras auch sind und noch werden und weiß ich nicht, ich arbeite derzeit mit 21 Megapixeln, das ist ja auch nicht wenig, ist jetzt auch nicht mehr so viel, aber trotzdem merke ich so, wenn bestimmte Lichtsituationen, da kann die Kamera gar nicht mit umgehen. Da kann man noch einstellen, was man will, aber der Film kriegt es hin. Also wenn ganz wenig Licht zum Beispiel da ist, dann kann der Film das noch darstellen und zwar richtig schön mit allen Schattierungen. Und bei der Digitalfotografie hast du einfach nur so ein schwarz-weiß hingeklatschtes oder grau in grau oder weiß ich nicht. Also ein Film kann es einfach.
Also es ist dann wirklich auch so der technische Unterschied und nicht das Gefühl.
Auch natürlich, klar. Also ich meine, gerade, wie gesagt, Farben, Körnung, das Ganze zusammenspielt, so eine leichte Vignette im Bild, also so ein dunkler Rand oder so, das finde ich, zeigt ja auch, weiß nicht, oder das kann, oder ich habe mich jetzt irgendwie verrannt. Ich finde, dass das schürt auch so ein bisschen Emotionen. Weil, weiß ich nicht, es ist so ein bisschen nostalgisch irgendwie. Und wie gesagt, wenn man mehr sieht, technisch auf dem Bild, mehr Details vielleicht wahrnehmen kann, dann kann man damit auch noch die Stimmung des Bildes beeinflussen.
Was man auf jeden Fall merkt, ist wenn der Unterschied, wie du fotografierst. Wenn du digital fotografierst, dann hältst du halt drauf, dass du es fotografierst.
Ja, das ist klick, klack, klick, klack.
Und aber analog, das zelebrierst du richtig.
Ja, da halte ich auch manchmal die Luft an. Mhm. Manche Models lachen mich dann immer aus, weil immer so klack. Oh, und ich auch immer sage, Achtung, und dann die Modelle auch manchmal so ganz ehrfurchtsvoll, so, oh Gott, ich muss jetzt das besonders gut machen, weil das ist ja nur dieser eine Versuch und halten dann auch manchmal die Luft an und ja, nee, es ist schon, klar, es ist was völlig anderes. Ich liebe aber auch, also ich weiß nicht, so toll ich das Analoge auch finde und auch immer mehr eigentlich in die Richtung gehen möchte, das Digital hat natürlich auch seine Vorteile, das kann ich nicht leugnen. Mhm. Dieses Draufhalten und bestimmte Momente vielleicht damit einzufangen, die man mit erstmal Luft holen und alles einstellen und so weiter vielleicht eben nicht wieder reproduzieren kann mit einer analogen Kamera. Das hat natürlich auch Vorteile und ist auch schön. Und deswegen, glaube ich, werde ich auch nicht aufhören, selbst wenn ich jetzt vielleicht mehr Augenmerk aufs Analoge lege. Aber ich würde mit dem Digitalen nicht aufhören.
Das ist ja auch schon eine Kostenfrage. Also ich meine, du kannst ja keine 700 Analogfotos machen.
Nee. Also analog ist teuer. Nicht umsonst wurde das Digitale irgendwann mal erfunden. Ne? Mhm. Also es ist schon ein teures Hobby dann auch.
Mhm. Woran du dann Spaß sind ja die Filme.
Mhm, ja, ich versuch's.
Du benutzt ja Filme aus den 80er Jahren, die zumindest schon sehr lange abgelaufen sind. Wie bist du darauf gekommen, abgelaufene Filme zu benutzen? Macht man das so?
Also das Witzige ist immer, wenn ich auch so meinen Workshop-Teilnehmern erzähle, wie ich zu allem gekommen bin, es hat eigentlich letztendlich immer mit Geldmangel zu tun. Was aber vielleicht gar nicht schlecht ist. Also ja, ich habe halt immer auch irgendwie an der Ausrüstung sparen müssen und besitze bis heute eigentlich nur ein tatsächlich gutes Objektiv, mit dem ich meine Bilder mache und nicht irgendwie 20. Und mit den Filmen war es halt genauso. Ich wollte es halt unbedingt ausprobieren und habe halt auch auf eBay dann so eine gebrauchte Pentacon 6 Kamera, also so eine alte analoge Mittelformatkamera ersteigert. Eigentlich zwei, die erste war natürlich kaputt und die zweite funktioniert eigentlich auch nicht wirklich, weil die macht statt 12 Bildern immer nur 10 und manchmal fällt auch einfach ein Knopf ab oder sie hakt, aber das macht sie auch so liebenswert.
Das ist auch der Grund, warum die Luft wirklich anhält.
Ja, genau so, damit es auch, ja, ne, also man weiß nicht, man muss die schon lieb haben. Und ja, mit den Filmen war es halt auch so. Die Filme, wenn man die so neu kauft, kosten so um die 5 Euro. Mal je nachdem, was für ein Film, kann es sogar noch teurer sein. Für einen Film. Und da sind, wie gesagt, bei Mittelformatbildern 12 Bilder drauf. Und nicht so wie sonst 36 oder so. 12 Bilder ist natürlich auch nicht so viel. Und, oder eben nur 10. Und 5 Euro pro Film, dann muss der noch entwickelt werden. Und das wird auf Dauer teuer. Und deswegen habe ich halt auch auf eBay geguckt, gibt es da nicht irgendwie eine günstigere Möglichkeit? Und habe halt auch Leute gefunden, die ganze Pakete versteigert haben. So, ja, habe ich im Keller gefunden, will das haben. Und dann habe ich halt auch mal das Glück gehabt, irgendwie 100 Filme, 30 Euro. So, ja, super, gekauft oder noch billiger. Und da waren halt, also für mich war es am Anfang halt auch ganz toll, weil so habe ich ganz, ganz viele verschiedene Filme ausprobiert. Weil da waren wirklich ja die wildesten Sachen dabei, auch noch alte Filme aus der DDR und so. Und konnte mich da so ein bisschen durchprobieren und es hat halt manchmal einfach ganz tolle Effekte. Also ein alter Film, wenn er dann einigermaßen vernünftig gelagert wurde, am besten natürlich gekühlt, Aber wenn der halt so seine Zeit liegt, dann hat der Farbeffekte, dann ja, ist er manchmal besonders körnig oder ja, weiß ich nicht, also interessant halt einfach. Und ich fand das ganz lustig zum Ausprobieren.
Das ist auf jeden Fall mal was anderes, ja. Ja. Du hast jetzt schon so Instagram und Hipstermatic und so, so angesprochen. Wie wichtig, das ist ja quasi eine besondere Form der Nachbearbeitung. Da brauchst du eigentlich quasi nichts mehr machen. Retuschierst du analog Fotos?
Wenig, also ganz wenig. Was, das Einzige, was ich halt immer mache an meinen Modellen, ist einfach klar so eine leichte Retusche. Ich mache immer die Augenringe so ein bisschen weg und so Pickel. Mhm. Das ist es aber auch schon. Und das Gute an den analogen Bildern ist halt, da muss man wirklich wenig machen, weil, wie gesagt, ich ja schon, die sind sehr schmeichelhaft irgendwie auch. Auch zur Haut, gerade durch so eine leichte, feine Körnung, sieht man gar nicht alle Hautunreinheiten, die man eben bei der Digitalfotografie dann doch sieht, weil es so knackscharf ist, dass es eben alles einfängt. Und das hat man beim Analogen eben nicht immer. Und deswegen muss ich da nicht wirklich was machen. Also auch, ich mache es halt so, ich scanne die ein. Ich habe einen Scanner mit so einer Durchlichteinheit, das heißt, ich kann da das Negativ reinlegen und scannen die ein. Und klar kann man beim Scannen so ein bisschen schon beeinflussen, wie viel Licht kommt da durch, also so ein bisschen so den Kontrast und so ein bisschen an den Farben einstellen, wobei ich da meist wirklich so gut wie nichts mache. Ich habe da so meine Einstellungen, wo ich weiß, okay, der Film so müsste damit gut gehen und so lasse ich es halt auch eigentlich, weil ich möchte ja das möglichst so unverfälscht, wie es nur eben geht, auch zeigen. Ansonsten weiß ich nicht, ist es für mich dann auch wieder blöd, das wieder bis zur Unkenntlichkeit zu bearbeiten, das bringt es ja auch nicht. Mhm. Und wie gesagt, also Film ist schmeichelhaft.
Und Digitalfotos halt auch nur so wenig wie möglich.
Ja, also viele wundern sich immer und viele fragen mich, wie hast du denn das gemacht in Photoshop? Das habe ich so fotografiert. Mhm. Ja, weil manchmal auch so, was weiß ich, also wie hast du denn das gemacht? Das ist ja voll der Trick. So, ja, nee, aber den musst du nicht in Photoshop machen, den kannst du schon bei der Aufnahme machen, was weiß ich. So ein bisschen Unschärfe zaubern, dann halte ich mir schon mal so ein Blatt vor die Linse oder so. Oder ja, fotografiere durch irgendetwas durch oder so. Das finde ich schon sehr viel interessanter, als hinterher in Photoshop da 2 Stunden zu sitzen und diesen gleichen Effekt nachbauen zu wollen. Also ich mache wirklich in Photoshop nicht so viel. Klar, manchmal habe ich auch so Phasen da, schiebe ich so ein bisschen an den Farbreglern und denke, Mensch, das wäre toll und hier so ein bisschen mehr und habe mittlerweile halt so ein paar so, ja, so Presets sozusagen, die ich mir irgendwann mal gebastelt habe, weil ich weiß, schwarz-weiß, das so und so sieht es ganz knackig aus, aber auch so Presets oder Filter oder was auch immer kann man ja nun mal nicht einfach so über jedes Foto ziehen. Mhm. Also bei mir ist es so, ich lasse mir schon Zeit fürs Bearbeiten, obwohl ich gar nicht so viel mache, aber das einfach um zu gucken, wie wirkt das Foto am schönsten und um einfach ja, ein bisschen rumzuprobieren. Und vielleicht auch, weil ich einfach nicht so der Profi bin, brauche ich ein bisschen länger. Ich habe mir auch ja, Photoshop mehr oder weniger selber beigebracht, halt anhand von Büchern und habe halt immer einfach ausprobiert und habe auch jetzt immer noch Situationen, wo ich mir wieder was Neues entdecke und dann wird das auch mal ausprobiert. Aber ich möchte es eigentlich so unverfälscht wie möglich lassen. Das Einzige, was ich halt gerne mache, ist halt am Schnitt da ein bisschen zu probieren. Meine Fotos sind immer sehr nah an der Person, aber ich nehme sie nicht ganz so nah auf. Ich bin schon nah dran, klar, aber eben nicht ganz so. Und das mache ich halt hinterher dann am Computer, dass ich halt schauen kann, vielleicht lasse ich links ein bisschen mehr Platz oder rechts und schneide mich hier so ein bisschen mehr dran. Ja, manchmal habe ich ein Foto bearbeitet und denke so, nee, da muss noch mehr ab. Ich muss noch näher ran. Ja, das mache ich halt. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich da, weiß ich nicht, über 5 Ebenen und mit 80 Jahren Retusche oder so. Nee, also wirklich, es wird am Modell das Nötigste gemacht. Das soll ja auch später noch so aussehen, wie es normal aussieht und sich wiedererkennen, finde ich. Ich hoffe, du hast dich auch mal wiedererkannt.
Ich hab mich schon wiedererkannt. Ich fand mich sehr gut, ich wollte mich heiraten, aber ich war sehr begeistert. Können wir ja auch nochmal verlinken, vielleicht kriege ich auch noch ein paar Likes. Das wird jetzt wieder quasi der Schritt zurück zu deinem Namen. Also was für mich ein sehr auffälliges Motiv ist bei dir, oder zumindest auffällige Motivreihe. War noch in deiner alten Wohnung das berühmte Foto durchs Fenster?
Ja, die Fensterbilder.
Die Fensterbilder.
Vielleicht sollte man eine Ausstellung machen. So
Fensterbilder.
Hinter Glas. Hatte ich schon überlegt. Ich habe das mittlerweile, also erstmal hatte ich in meiner alten Wohnung das perfekte Fenster. Mhm. Es war einfach so, ich habe hier in meiner neuen Wohnung, wohne ich ja noch ganz frisch, es noch nicht ausprobiert. Ich werde das morgen mal machen. Ich hoffe, das Fenster enttäuscht mich nicht. Weil das hatte so halt ein paar, man konnte so ein paar Lichtreflexe sehen, aber eben nicht zu viel, beziehungsweise die Modelle mussten sich alle hinsetzen, weil im Stehen waren zu viele Reflexe zu sehen. Ja, die Scheibe ist halt so, ich mache es meistens mittlerweile jetzt immer am Anfang eines Shootings, dass ich ein Modell hinter die Scheibe setze, weil am Anfang ist man noch nicht ganz so warm miteinander. Und da habe ich gemerkt, dadurch, dass da einfach diese Scheibe zwischen ist, hauen ganz viele Modelle sehr schnell auf. Keine Ahnung, weil man eben nicht direkt diesen Totalkontakt hat, sondern da eben diese Scheibe zwischen ist, werden meine Modelle schneller warm. Und deswegen fange ich mittlerweile so ein Shooting immer hinter der Fensterscheibe an. Ich mag die Fensterscheibe auch deswegen eben, weil dann Lichtreflexe zu sehen sind und das Bild insgesamt einfach nicht ganz so platt ist, obwohl es vielleicht eben nur ein Porträt ist, aber so ein bisschen spannender einfach gestaltet ist dadurch. Und ich mag halt auch diese typischen, was weiß ich, mit Regentropfen an der Scheibe oder so der sehnsuchtsvolle Blick raus. Irgendwie hat das für mich immer so ein ganz leicht melancholisches und auch immer irgendwie was Gefühlvolles. Also für mich ist das immer mit dem allereinfachsten Mittel ist irgendwie eine Situation geschaffen. Also in die man sich vielleicht auch eben als Zuschauer dann hineinversetzen kann. Mhm. Und das ist für mich halt irgendwie so ein ganz einfaches Stilmittel dann auch geworden. Und ich mag diese Hinterfensterbilder. Viele finden es auch doof, sagen es immer das Gleiche. Und es ist natürlich jetzt auch eine Herausforderung, da vielleicht immer nochmal wieder irgendwie was Neues rauszuholen. Ich habe es jetzt länger nicht gemacht. Und deswegen bin ich, wie gesagt, gespannt auf morgen mal wieder ein Shooting. Und mal gucken, wie sich die neue Fensterscheibe so macht und ob ich mal wieder was Neues damit erstellen kann.
Es hat auf jeden Fall immer so ein bisschen was von Susan Vega und Tom Snyder. ich fand das immer recht schön melancholisch.
Ja.
Aber das bringt mich eigentlich auch dazu, das mal anzusprechen, dass du eigentlich nie so mit dem Faktor Erotik so wirklich arbeitest. Also das ist zumindest eine sehr, sehr subtile Art der Erotik. Also das klingt, du guckst so ein bisschen skeptisch. Das ist absolut nicht negativ gemeint. Das ist keine Haut drauf Erotik. Es ist eine gefühlvolle, sensible Art und Weise mit der Thematik, auch mit Haut und so weiter umzugehen. Also viele da vor der Fensterscheibe zeigen ja auch dann Haut. Und das ist sehr interessant. Wie stehst du denn zu diesem Thema?
Das ist sehr heikel. Nein, also für mich eigentlich sehr aktuell, weil ich diese Haut drauf Erotik ist auch nichts für mich. Ich habe auch schon Bilder, wo man eben eine nackte Brust sehen kann, aber ich hoffe eben nicht so platt, sondern eben immer auch, da ist einfach der Fokus nicht, der ist nicht auf der nackten Brust, sondern der ist immer noch auf dem Gesicht und auf dem Ausdruck und auf dem Gesamtbild irgendwie. Es soll nicht einfach nur so tata, nackte Brust, sondern das soll irgendwie so, für mich ist nackte Haut auch, zeigt eben auch Zerbrechlichkeit. Denn jemand gibt viel von sich preis, wenn er nackt ist. Also, ich weiß nicht, es ist für mich auch eine Art gefühlvoll, Gefühle zu zeigen. Und das Nackte für mich unterstreicht es einfach noch. Man ist verletzlicher, wenn man nichts anhat, ist halt so. Und man gibt da schon was preis. Und deswegen, nackte Haut finde ich irgendwie wichtig für meine Bilder. Und ich möchte auch, ehrlich gesagt, noch viel, viel mehr in die Richtung. Auch gerne noch viel, viel mehr zeigen, aber eben nicht platt, sondern eben, der Fokus darf nie, finde ich, auf der Nacktheit sein, sondern das Bild an sich muss eine Geschichte erzählen und der Ausdruck ist für mich immer noch wichtig, ob es jetzt im Gesicht ist oder in der Pose, aber es muss irgendwas da sein, dass eben der Fokus nicht nur auf der Nacktheit liegt.
Ja, es ist auch bei dir selten so die femme fatale, die dann posiert, sondern wirklich eher so die liebebedürftige Frau. Das ist vielleicht ein falsches Wort. Du weißt, was ich meine.
Ja, obwohl ich ja immer versuche schon...
Es gibt auch Fotos, die das Gegenteil beweisen. Ja,
ich stehe ja sehr auf diese rote Lippen.
Ja.
Rote Lippen-Tätowierung. Und das verwandelt, ich muss ich ganz häufig auch sehen, Ich habe so ein, zwei Modelle, finde ich, die sehen so an sich sehr jung aus. Aber wenn die den roten Lippenstift anlegen und irgendwie die Wimpern tuschen, dann wow. Dann stehe ich da manchmal und denke, oh, cool. Da halte ich auch richtig drauf und denke immer so, geil, 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 tolle Bilder. Nein, ja, ich freue mich immer, weil die sehen halt einfach super aus. Und ja, es macht schon viel aus, aber ich versuche immer zwei Seiten irgendwie zu zeigen. Klar, einerseits möchte ich schon die Frauen auch alle als stark präsentieren irgendwo. Jede Frau ist stark, auch wenn mal scheiß Zeiten sind im Leben oder was weiß ich, gerade verlassen oder irgendwie traurig, aber man darf sich eben nicht unterkriegen lassen. Und irgendwie, weiß nicht, möchte ich das immer damit ausdrücken so. Und ja, einerseits eben immer, klar, so ein bisschen melancholisch, aber halt auch immer, hoffe ich, kommt es auch durch, dass die halt auch alle irgendwie eine starke Persönlichkeit sind oder eine starke Frau und dass sie sich eben nicht unterkriegen lassen.
Mhm. Ist das auch mit der Grund, warum du noch nicht viele Männer fotografiert hast?
Ja, Männer sind schwierig.
Männer sind grundsätzlich sehr schwierig.
Ja, ja, ich meine, ich kann gar nicht genau sagen, woran es liegt. Vielleicht, ich brauche auch immer so einen gewissen Kontakt zum Modell. Und das ist natürlich klar, von Frau zu Frau einfach einfacher. Also da quasselt man so ein bisschen und liegt eben auf einer Wellenlänge und weiß genau, ja, worauf ich zum Beispiel als Fotografin hinaus will oder was das Modell halt gerne möchte. Und ja, mit Männern ist halt auch immer ganz schwierig, was so Ausdruck eben angeht. Ich finde, eine Frau, mit der kann man viel machen, die darf viel Posen zeigen und es ist in Ordnung. Aber wenn ein Mann das Gleiche macht, dann sieht das leicht eben auch schnell irgendwie schwul aus. Oder einfach so, es passt nicht zum Mann. Mann, ich will es jetzt gar nicht so auf dieses typische Bild vom Mann reduzieren, aber irgendwie schon muss ein Mann, sollte ja schon irgendwie auch stark sein und weiß ich nicht. Und so zu weiche Posen beim Mann, das ist immer grenzwertig. Also ich möchte da irgendwie auch, weiß ich nicht, Männer vernünftig darstellen dann irgendwie. Und das ist schwer. Also ich glaube, da muss man mehr und wenn ich es mache, werde ich da auch drauf achten, vielleicht doch mehr mit der Kulisse dann arbeiten. Da kann man eben es nicht so auf Pose und Ausdruck vom Gesicht irgendwie nur allein ja, halten, sondern man muss da irgendwie ein bisschen mehr die Umgebung vielleicht mit einbeziehen, Klamotten vielleicht auch mehr. Ich weiß nicht. Also ich werde da aber auf jeden Fall dranbleiben.
Ist es denn schwerer, Männer zu bekommen?
Auch. Also ich finde, es gibt wenig Männer jetzt so im sag ich mal, Model-Business, so im Privaten so, die das wirklich auch gut machen. Das ist schwer. Und ich brauche halt auch dann jemanden, wie ich es eigentlich auch bei den weiblichen Modellen brauche, mit dem ich persönlich auch gut klarkomme. Also ich muss gestehen, ich hatte mal ein Modell, der sah super aus. Ich hoffe, das hört jetzt keiner, ich sage keinen Namen. Der sah super aus, aber das war irgendwie so ein Softie. Irgendwie dann sind wir rausgegangen und dann so, nee, ich friere aber und nee, den teuren Mantel können wir da nicht hinlegen und weiß ich nicht. Und dann dachte ich so, mein Gott, wohin will ich denn jetzt hier geraten? Und ich bin ja auch ein Freund von Zigarettenbildern. Ich als große Nichtraucherin, aber ich finde Zigaretten immer erotisch und wollte nun auch bei ihm eben das ausprobieren. So ein rauchender Mann, das ist jetzt nicht unbedingt der Marlboro-Mann, aber irgendwie so, der lag halt im Bett und sollte eine rauchen und fing die ganze Zeit nur an zu husten. Und oh, es geht nicht, der qualmt in meinen Augen, es kneift so. Und ich so, ja komm, dann lassen wir es auch. Weil das war in dem Moment so unmännlich, dass es einfach nicht mehr ging. Da konnte ich irgendwie kein Foto mehr rausholen. Und ja, das ist halt so, das kommt eben dann, dieses Zusammenspiel Fotograf und Modell ist halt auch ganz wichtig. Und da muss ich halt dann auch irgendwie einen Mann finden, wo das funktioniert. Und es funktioniert nicht immer. Und okay, ich habe es halt auch noch nicht so viel gewagt, muss ich sagen. Also, ich habe da noch so ein paar Anfragen, insofern vielleicht kommt da noch.
Du hast Anfragen von Männern, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ich hätte jetzt gedacht, dass du die Männer eher suchen musst, als das.
Ja, wie gesagt, es sind ganz klar gar nicht so viele Modelle da. Frauen sind viel, viel mehr. Aber es gibt da so ein paar und ja, und auch ein paar, die Einer hat mich jetzt mal gefragt, der ist jetzt auch kein typisches Modell, aber den finde ich halt als Typen ganz interessant und da gucken wir jetzt einfach mal, was sich so ergibt. Ja.
Im Gegenzug dazu wirst du wahrscheinlich dann von Frauen erschlagen mit Anfragen.
Ja.
Und da ist nicht immer Gutes dabei.
Ja.
Sagen wir wieder keine Namen.
Wir sagen ja, nein, ich fühle mich immer so böse, wenn ich das sage, aber ich wähle halt schon aus, also meine Modelle wähle ich immer ganz nach persönlichem Empfinden aus.
Du sagst ja nicht, dass sie hässlich sind.
Nein, aber ich persönlich muss das Modell sehen und denken, ja, das finde ich super. Irgendwie hat es was. Es hat, was weiß ich, eine tolle Augen oder wundervolle Lippen oder einfach einen ganz tollen Ausdruck oder ja, oder ich habe von ihr Bilder gesehen, wo ich denke, geil, das will ich mit dir auch machen. Und ja, jede muss irgendwas haben und ich hatte auch Modelle, die jetzt keine perfekte Modelfigur haben, aber darauf kommt es nicht an. Also, aber es ist halt schwer. Ich habe jetzt auch lange überlegt, als ich mich jetzt mit den Workshops selbstständig gemacht habe, ob ich mit der Fotografie an sich mich selbstständig machen möchte, weil ich ganz, ganz viele Anfragen hatte. Aber es fragen halt dann immer so Hausfrauen, sag ich mal. Das ist jetzt nicht negativ irgendwie zu werden. Verdammt, der Wein. ich schieb's auf den. Und das sind natürlich alles Frauen, sag ich mal, die keinen anderen Fotografen gefunden haben. Und die, weiß ich nicht, ich habe es halt ein, zweimal versucht und ich habe festgestellt, es funktioniert einfach nicht. Weil ich brauche, ich brauche nicht jemanden, der Erfahrung hat, aber ich brauche jemanden, der sich auf das Ganze einlässt und der so ein bisschen einfach was mitbringt. So ein bisschen muss man offen sein dafür und man muss Spaß an der Sache haben und ja, nicht unbedingt die Figur, aber man muss was ausdrücken können und das ist total schwer. Das können auch ganz viele wunderschöne Frauen nicht. Ich hatte auch schon Modelle, die habe ich mir eingeladen, weil sie, was weiß ich, das war die Freundin von der Freundin oder so, wunderschön, jung, faltenfrei, bildhübsches Gesicht, lange Haare, perfekte Figur, ein Traum. Aber dann steht sie da und ist stocksteif. Oder eine hatte ich mal, das ist mal so mein Lieblingsbeispiel, wir nennen ja wieder keine Namen und es hört die ja auch dann hoffentlich nicht.
Danke.
Ja, die wollte Bilder machen halt auch in Dessous, in meinem Bettchen, für ihren Freund. Also so richtig schön erotische Aufnahmen. Liegt aber stocksteif wie ein Brettchen da. Und ich kenne da ja nichts. Ich hau mich dann auch ins Bett und sage, komm, du machst das so. Und dann hier und den Mund ein bisschen auf und die Hand da. Und dann, ich mache das möglichst halt immer vor. Ich weiß, ich selbst sehe wahrscheinlich total dusselig aus. Aber lockert das Ganze natürlich auch ein bisschen auf. Warte mal. Entschuldige. Und ja, und da war nichts rauszuholen. Sie konnte das nicht umsetzen irgendwie. Die war wahrscheinlich auch, also es ist auch wirklich eine Person gewesen, mit der ich selbst niemals warm geworden wäre, glaube ich. Da war kein Gefühl innen drin. So, die war so kalt irgendwie, da ging nichts. Und dann ging halt auch nichts. Also die ich habe ihr dann noch so ein, zwei Bilder bearbeitet, aber ja, das lief dann nicht so. Also es ist schwer. Jeder, vielleicht unterschätzen das auch viele, so das Modeln, weil so Ausdruck bringen oder irgendwas zu transportieren auf so ein Bild ist total schwer. Und das finde ich auch als Fotografin, das einzufangen, total schwer. Das gelingt mir auch nicht immer.
Können Anfänger das überhaupt?
Doch.
Ja?
Ja. Ich glaube, wenn jemand einfach ganz offen ist so und ich hatte auch schon Anfänger, die haben wirklich, klar, du brauchst immer so ein bisschen, du hast eine kleine Aufwärmphase bei jedem Shooting. Aber danach, da ging das einfach los, weil die haben sich nichts dabei gedacht, die haben sich einfach alles getraut, die haben einfach gemacht und sind einfach aus sich rausgekommen und haben vielleicht hier und da schon mal was gesehen. Und ich sage dann manchmal auch während des Shootings, nee, komm, das sieht total scheiße aus, das machen wir jetzt anders. Oder zeig denen einfach Bilder und sag, guck mal hier, das sieht gut aus. Das und das, das geht gar nicht. Und dann, ja, pass mal auf, dann machen wir das einfach anders. Das ist auch ein Zusammenspiel, das entwickelt sich gemeinsam. Und ja, wenn da jemand wirklich da offen für ist und da Lust drauf hat, dann kann der das auch ohne viel Erfahrung zu haben. Aber muss halt einfach Spaß auch an der Sache haben.
Also du sprachst gerade davon, du hast dann schon manche Modelle, wo du Fotos gesehen hast, das möchtest du mit der auch machen.
Ja.
Arbeit mit Profis in Anführungsstrichen oder Erfahreneren ist definitiv einfacher.
Nee. Nein? Gar nicht, weil die haben zum Beispiel dann wieder, es gibt also so ein, zwei, mit denen ich halt schon gearbeitet habe, die sind halt auch was professioneller. Und eine davon zum Beispiel, die war einfach schon total eingefahren. Die hat, die macht dann irgendwie 5 Fotoshootings die Woche und macht immer dieselben Posen, weil jeder will das halt so haben. Das ist immer toll, das ist immer sexy, aber ich wollte es halt nicht so haben. Ich hätte sie einfach gerne anders dargestellt. Ich wollte sie nicht so haben, wie sie auf 200 anderen Fotos aussieht, sondern ich wollte sie auf meine Art haben. Mhm. Und das konnte sie dann aber auch nicht, weil sie aus dem... Das andere war so drin irgendwie, dass die halt wirklich ihre Posen so abgedudelt hat und mehr ging dann nicht.
Okay.
Insofern, das muss auch nicht ein Vorteil sein.
Also da liegt der eventuelle Vorteil dann wieder bei den Anfängern.
Ja.
Die, hast du gesagt, bekommst du oftmals über Facebook?
Ja. Am Anfang habe ich halt, ich war bei der Modelkartei registriert.
Darauf wollte ich hinaus, auf diese obskuren Fotoseiten.
Ja, genau. Ja, da gibt es halt die Modelkartei oder ich glaube ja modelkartei.de ist das, ne? Ja. Und da habe ich mich halt auch registriert, weil ich dachte, komm, Modelkartei heißt schon so, das wird das Richtige sein. Ja. Und man konnte dann halt gucken, so in der Gegend halt aussuchen nach Postleitzahl und nach Shootinggebiet und also was oder was derjenige nach Shooting-Bereich, würde ich mal sagen, ob derjenige Dessous shooten möchte oder halt nur Porträt. Und man hatte halt schon eine Setcard von demjenigen und kann schon ein paar Bilder angucken. Aber ich habe halt relativ schnell halt auch festgestellt, dass genau das irgendwie das Problem ist, weil da sind dann halt auch Mädels, die haben da zwar 20 Bilder und alle sehen super aus. Und ich denke mir, geil, die sieht ja toll aus, mit der möchte ich arbeiten und bestell mir die her. Mach die Tür auf und denk, wow, wer bist du denn? Du bist aber nicht das Modell da auf der Setcard, oder? Weil die sieht ganz anders aus. Die Bilder da auf der Setcard sind natürlich alle bearbeitet. Und sind die Besten der Besten der Besten. Klar, es ist ja ihre Setcard. Und das ist nicht immer von Vorteil. Und ich finde deswegen Facebook eigentlich ganz super, weil wenn ich jemanden interessant finde, meistens sieht man ja vielleicht nur erstmal das Profilbild oder so, oder hat ein Bild mal woanders gesehen. Wenn ich mich mit denen anfreunde, sehe ich private Bilder. Ich sehe die vielleicht mal ungeschminkt und sehe die in ganz anderen Situationen und kann mir ein ganz viel ehrlicheres Bild von ihr als Modell machen. Das finde ich für mich zumindest schöner.
Was hältst du sonst von so Seiten wie Modelkartei?
An sich ist es ganz okay, denke ich. Also alle Seiten haben ihre Vor- und Nachteile. Viele meckern ja auch und weil, was weiß ich, ob es die Umgangsformen sind oder dieses Buddy-Getue oder wenn du meine Seite likest, dann like ich deine und wenn du bei mir kommentierst, kommentiere ich bei dir auch. Und die Kommunikation mit Modellen, keine Ahnung, ups. Ich sag mal, für einen Anfang ist das auf jeden Fall sinnvoll. Wenn man jetzt nicht weiß, wenn man als Einsteiger erstmal gucken muss, wo kriege ich meine Modelle her, warum nicht? Also, man kann sich selber eben da eine Setcard anlegen und sagen, was man will. Man kann da Jobs ausschreiben. Da sind ja auch Veranstaltungen, die man sich angucken kann. Also, es ist schon ganz okay. Also, warum nicht? Ich fand es am Anfang, wie gesagt, auch für mich als Einstieg erstmal ganz toll. Man habe dann halt meine Erfahrungen damit gemacht und habe festgestellt, okay, für mich ist es jetzt nichts, besonders weil ich halt auch noch für den Account bezahlt hatte und habe dann gedacht, nö, das kündige ich halt auch ganz. Weil, wie gesagt, es mir einfach dank Facebook einfach nicht mehr so viel gebracht hat.
Mhm. Ja. Gibt's denn für den Einsteiger gute Alternativen, wo man es versuchen könnte? Ich meine, es soll dich ja jetzt nicht jeder anschreiben und sagen, mach mit mir, sondern... Vielleicht auch mal über andere Wege da in das ganze Geschäft reinkommen.
Ja, also ich finde an sich, die ganzen Fotocommunities sind immer eine gute Sache. Einfach auch der Austausch mit Kollegen, sag ich mal, oder mit anderen Fotografen. Einfach um Anregungen und Kritik zu bekommen. Ich habe es immer genutzt, einfach um mich einfach umzuschauen auch. So Sachen wie fotocommunity.de oder so. Das ist ja schon mit die größte. Die habe ich auch fleißigst genutzt am Anfang. Da waren die meine gemerkten Bilder von anderen Fotografen oder die Alben der gemerkten Bilder größer als meine eigenen, weil ich einfach da so ein paar Sachen für mich gesammelt habe. So, was finde ich gut? Da ist der Ausdruck vom Modell toll, da sind die Farben super oder von einem bestimmten Fotografen, der eine Serie gemacht hat, keine Ahnung. Einfach um so Sachen und Anregungen zu sammeln, fand ich es gut. Und auch da, ich finde immer schon viel, sieht man halt, wenn man andere Bilder anguckt. Da kann man viel, auch gerade als Anfänger, dran lernen, was mache ich richtig und was mache ich falsch. Da muss mir nicht mehr jemand anders sagen. Wenn ich dann, weiß ich nicht, Fotos sehe von richtig, richtig guten Fotografen, dann weiß ich, dass irgendwas, das klappt da noch nicht so ganz. Irgendwo muss ich noch dran arbeiten. Und das fand ich immer gut. Und ja.
Was macht denn für dich einen richtig, richtig guten Fotografen aus?
Jemand, der ja, der Bilder macht, die eine Geschichte erzählen, die einfach nicht so platt sind, die für mich einfach gefühlvoll sind. Am besten noch jemand, der auch analog fotografiert und zeigt, dass er es einfach, dass er nicht nur gut Photoshoppen kann, sondern eben auch tatsächlich fotografieren kann. Darf ich da einen Namen nennen?
Ja, selbstverständlich, bitte darum.
Also mein großes Vorbild und mein absoluter Lieblingsfotograf ist Jan Scholz. Ist auch ein Deutscher, lebt aber in Brüssel, glaube ich. Und der fotografiert analog, fast nur analog. Und auch im Großformat, teilweise klein, mittel, alles. Und für mich hat er es einfach drauf. Also der macht so vielleicht kann man es auch verlinken, der macht wirklich traumhaft schöne Bilder. Der macht der auch vielen Frauen, also für mich ist irgendwie immer so Menschenbilder der Mittelpunkt. Der hat es sogar drauf. Ich habe mir persönlich mal gesagt, was ich gar nicht toll finde, ist so eine Frau untenrum nackt. Da ist für mich die Grenze reicht, wo ich denke, naja, sind wir hier beim Hustler oder was? Das kann für mich gar nicht so toll sein. Und er hat mich vom Gegenteil überzeugt. Der hat auch wirklich manchmal sehr, sehr nackte Bilder und eben auch eine Serie gehabt, wo diejenige eben untenrum nackt ist und sogar man da mitten reingucken kann. Und es, so schlimm es jetzt auch klingt, es war wirklich schön, weil es war auch nicht der Fokus da drauf gelegt. Und der hat es eigentlich unglaublich drauf. Der spielt unglaublich mit Licht und Schatten. Man sieht manchmal so richtig Lichtstrahlen, die durchs Fenster rein schimmern und viel Schwarz-Weiß macht er auch. Das heißt, es sind so wunderschöne Grauabstufungen und ist sehr samtig und sehr weich durch dieses Analoge. Arbeitet viel mit Offenblende. Das heißt, da ist eine ganz geringe Tiefenschärfe. Da ist immer nur das Gesicht scharf und der Rest verschwimmt schon so leicht. Und das ist für mich immer, oh, das ist ein Traum. Ich kriege schon direkt hier ganz voll Schmund und muss sabbern. Weil die Bilder sind einfach, sind wirklich toll. Also der hat natürlich auch, das muss man sagen, der hat eine hurenteure Kamera. Also wirklich so eine Großformatkamera. Was da die Filme kosten, weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich einer 50 Euro oder so. Und ich weiß nicht, habe ich mich noch nicht wirklich mit beschäftigt, weil ich wollte es nicht wissen. Und der hat auch traumhaft schöne Modelle. Der hat wirklich einen ganz tollen Blick. Mhm. Auch wirklich Weiblichkeit toll zu zeigen. Also das sind ganz wunderschöne Modelle. Es sind ganz einfache Bilder eigentlich. Man sieht wirklich nur die Person und meistens hat er wirklich auch super Locations, irgendwie ein schönes Hotelzimmer, so schön alt und eine Gardine vom Fenster und irgendwie ein tolles Bett und Nachtschränkchen und das war's. Aber es ist immer wieder neu, es ist immer wieder schön und er kann es einfach. Und da möchte ich mal hin.
Kann man das erlernen?
Ich glaube ja. Also nein. Warte, ich nehme nochmal zurück und behaupte das Doppelte. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, ich muss jetzt überlegen. Ich möchte nichts Falsches sagen. Nein, ich glaube nicht, dass man das lernen kann. Ich glaube, ein bisschen muss man es haben. Man muss den Blick dafür haben. Und ich glaube, wenn so gar nichts vorhanden ist, geht es nicht. Wenn so ein gewisser Blick vorhanden ist, dann kann man den Rest lernen. Dann kann man an sich arbeiten und man kann Techniken lernen. Man kann den Blick für Licht und Situationen lernen und für Posen und Modelle. Das kann man alles erlernen. Aber ich finde, den Blick für die richtige Situation und für den richtigen Moment abzudrücken, ich weiß nicht, ob man den irgendwie in der Schule, im Studium erlernen kann. Das weiß ich nicht. Ich weiß, ich kenne halt auch einen Fotografen, ach, wir nennen ihn keinen Namen, der hat eine Ausbildung, der hat zwei Ausbildungen in dem Bereich gemacht und arbeitet da auch und verdient auch sein Geld damit. Und klar ist der halt irgendwie, hat er seinen Platz auf dem Markt, aber ich persönlich, ich finde kein einziges dieser Fotos schön und kein einziges hat für mich eine Aussage oder transportiert irgendwas oder erzählt eine Geschichte.
Aber sie sind handwerklich gut.
Sicherlich sind sie handwerklich gut, aber da ist nichts dahinter. Und das finde ich, ja, ist halt eben dieses Zusammenspiel, was irgendwie da sein muss. Das Handwerk kann man erlernen, aber den Blick muss man haben, glaube ich.
Wie groß ist die Rolle, die die Location spielt bei der ganzen Geschichte? Du hast schon gesagt, er hat super schöne Locations, dieser Jan Scholz?
Jan Scholz. Mick Mojo. Ich auch.
wir verlinken alles.
Ja, bitte. Unbedingt.
Du bist ja auch schon öfter auf der Suche. Also klar, wir haben es schon thematisiert. Du hast das berühmteste Schlafzimmerfenster der
Welt. Noch das tollste Bettchen.
Und das tollste Bettchen. Und sonst halt gerne Outdoor. Aber du hast ja auch schon versucht, in anderen Locations, also die zu mieten und so weiter.
Ja, ich muss gestehen, ich finde es bei anderen immer total toll. Und wenn man jetzt das Glück wie so ein Jan Scholz hat, dass man eben so ein wirklich wunderschön eingerichtetes, perfekt natürlich beleuchtetes Hotelzimmer hat, ist natürlich auch super. Aber das kostet wahrscheinlich auch echt Geld. Und das habe ich nicht, wo wir wieder bei einem Grundproblem sind. Und somit muss ich mich mit dem behelfen, erstmal, was ich habe. Das heißt, klar, draußen, wenn jetzt super schönes Wetter ist und ich Outdoor was machen kann, ist toll, da geht viel. Und da gibt es auch viele spannende Locations, da muss man halt einfach sich nur mal umgucken, ob es muss manchmal ja nur eine Mauer sein oder irgendwie ein grüner Busch oder eben ein Parkhaus oder keine Ahnung. Drinnen bin ich halt doch sehr begrenzt und da bin ich halt natürlich einfach aufgrund von fehlender Ausweichmöglichkeiten hinter der Scheibe gelandet und im Bett. Aber halt auch... Ja, ich lande immer
Sätze aus Amsterdam, ja, okay.
Ja, weil, aber auch um dem Ganzen eben so einen Rahmen zu geben. Ich sag mal, Modell im Bett ist einfach auch immer eine Geschichte für sich. Also so platt sie erstmal vielleicht klingt, aber es erzählt was.
Es ist schon ein Accessoire.
So ja, es ist, man braucht nicht viel, aber jeder kann sich in die Situation hineinversetzen. Und ich mag einfach so die einfachen Sachen. Ich glaube, ich möchte es gar nicht komplizieren. Ich habe mich schon häufig in komplizierten Sachen versucht und hatte eine Wahnsinns-Location. Irgendwie so eine alte Kiesgrube mit einem alten verrosteten Bagger und einem super geilen Baggersee und wahnsinnig toll. Und da habe ich dann auch versucht, mal wirklich die Person ein bisschen kleiner und mehr Location drauf zu bekommen und so. Aber ich war hinterher gar nicht so glücklich mit den Bildern, weil... Ich möchte irgendwie nah an der Person auch dran sein. Ich brauche das Gesicht. Und wenn ich den Fokus eh auf dem Gesicht habe, ist die Location unwichtig. Im Prinzip kann ich den mitten auf die Straße stellen. Es ist halt nur eben deshalb wichtig, um irgendwie, ja, wenn man eine Geschichte erzählen möchte, um ein perfektes Accessoire zu haben. Manchmal vielleicht auch nur, um... für das Modell irgendwie ein Accessoire zu haben, wo es sich wohlfühlt, wo es weiß, was es jetzt zu tun hat. Oder weil du kennst es vielleicht auch, manchmal weiß man nicht, wohin mit den Händen, wie mache ich das jetzt, wie lege ich mich jetzt hin? Und wenn man dann ein Bett hat, da schmeißt sich jeder direkt rein und weiß ganz genau, was er zu machen hat, weil er das jeden Tag macht. Und da ist es viel schneller, lockerer und man findet viel besser eine natürlich aussehende Pose. Und das ist halt draußen und ganz ohne irgendwas viel schwerer. Wenn man da natürlich irgendwie ja, in der Natur irgendwie mit irgendwas spielen kann, was weiß ich, an sich was anlehnen kann, eine Mauer oder einen Busch hat oder so, dann kann das Modell vielleicht einfach da auch ein bisschen mehr mit anfangen. Ich versuche halt immer irgendwie die Location so auszusuchen, dass es natürliche Bilder ergibt. Das heißt aber nicht, dass die Location unglaublich spannend sein muss. Meistens ist ganz langweilig auch total super.
So natürliche Bilder widersprechen ja eigentlich so ein bisschen dem gestellten Foto. Würdest du das trotzdem tun? Also ich will auf was ganz Konkretes hinaus.
Ja.
Ich glaube, du hast mir das sogar mal gezeigt. Diese Hochzeitsfotografen, die ja quasi so das Schlimmste, was man irgendwie als Standfoto machen kann, nämlich so typische Hochzeitsaufnahmen, komplett aus dem Rahmen reißen und da wirklich eine richtige Kunstform draus machen. schüttelst
du nicht.
Ich glaube, da haben wir uns schon drüber unterhalten.
Ja.
Wir unterhalten uns ja gerade zum ersten Mal, aber.
Ja. Ich kenne dich gar nicht mehr.
Diese Schwarz-Weiß-Reihe, ich glaube, es ist sogar ein Paar aus Berlin.
Ach so, ja, verdammt, ich habe den Namen vergessen. Ich bin so ein Namensträger.
Ich suche das raus.
Ja, bitte. Die sind auch super. Die sind wirklich super. Es ist wirklich ein Paar Mann und Frau.
Auf einmal erinnern wir uns.
Ja, aber die reißen es nicht so wirklich aus dem Rahmen. Die machen auch schon sehr natürliche Aufnahmen, aber die reißen es vielleicht deswegen so ein bisschen raus, weil die Details so fokussieren manchmal oder so ein Detail aus einer Szene nehmen. Dass sie so ins Licht drücken, was weiß ich, manchmal aus so der ganzen Masse der Hochzeitsgäste irgendwie so ein kleines Mädchen irgendwie, was so hinter ihrer Mama hervorlugt oder so. Einfach so eine kleine Szene, die das Ganze dann plötzlich wieder total lebendig macht. Das haben die total gut drauf. Was aber auch wieder, die haben einfach einen Blick dafür. Ja. Also die haben wirklich den absoluten Blick, die stellen, die machen so ganze Hochzeitsreportagen.
Genau.
Und halt nicht dieses Standard-Hochzeitsbild, sondern die begleiten meist schon die Braut, wie sie sich vorbereitet und fotografieren schon so im Spiegel, wie sie ihre Locken aufdreht und sich die Lippen schminkt und den Mann, wie er sich anzieht. Und dann geht es eben weiter zur Trauung bis hin zur Feier. Und da wird halt ganz viel Stimmung auch eingefangen. Und das ist ja, finde ich, das, was hinterher für so eine Hochzeitsreportage das Allerwichtigste ist, oder finde ich auch fürs Hochzeitspaar, wenn die sehen, oh mein Gott, guck mal, Oma und Opa, wie sie sich da totgelacht haben, oder eben die kleine Cousine, die sich hinter Mami versteckt, oder wenn diese Stimmung, die da aufkommt, wenn die Braut sich zurechtmacht, weil sie so aufgeregt ist und so zittrig ist und Freundinnen irgendwie noch helfen müssen, irgendwie das 3 Meter Brautkleid-Ding da ins Auto zu hieven oder so, und das können die, und ja klar, die machen auch viel analog und arbeiten da auch viel schwarz-weiß und mit Film und Körnung. Aber ja, finde ich auch toll.
Wäre das was für dich?
Ja.
Okay, wer heiratet und möchte dich buchen?
Ja, das Schlimme ist, ich muss gestehen, und das will wahrscheinlich kein Hochzeitspaar hören, das mich engagieren möchte, aber ich habe da so ein bisschen Respekt und Schiss. Weil ich habe natürlich eben auch da meine Vorbilder, und ich möchte da kein schlechtes Ergebnis abliefern. Ich möchte eigentlich nicht drunter. Und ich möchte halt einfach, weil das ist ein Ereignis fürs Hochzeitspaar, das kommt nicht wieder. So ein Shooting kann man wiederholen, die Hochzeit wird schwer. Und da möchte ich es nicht versauen. Und deswegen, ja, vielleicht erstmal so irgendwo zur Probe als Zweitfotograf oder so. Und dann mal schauen. Also ich muss da einfach noch ein paar Erfahrungen sammeln, bevor ich das wirklich als Leistung anbieten kann.
Ich melde mich.
Okay, gut.
Erstmal einen Schluck Wein.
Ja, danke.
Den Übergang. Werbejingle bräuchten wir jetzt. Hast du nicht einen Workshop anzupreisen?
Die nächsten Termine sind in Planung. Ja.
Die verlinken wir selbstverständlich auch.
Ja. Soll ich loslegen?
Ich bitte darum. Jetzt haben wir den Übergang so zur gewerblichen Nutzung geschafft. Yeah. Jetzt geht's los.
Jetzt endlich. Habe ich ja auch was davon.
Ja, Mann, eine Stunde drumherum.
Echt geht's scheiße.
Wir haben schon eine Stunde.
Ja, ich habe Workshops wieder geplant. Und zwar gibt es im Januar einen Porträt bis Dessous-Workshop am 13.01. Sind immer 6 Teilnehmer und 2 Modelle und richtet sich an Anfänger und Fortgeschrittene gleichermaßen. Sind 2 wunderschöne Modelle, wie immer, sehr jung, sehr hübsch, und beide haben auch schon ihre Erfahrung. Da warte ich allerdings noch bei dem zweiten auf die endgültige Zustimmung, deswegen werde ich jetzt hier den Namen noch nicht nennen. Aber ihr dürft gespannt sein und könnt hier noch reinklicken. Und der zweite im Februar ist ein Boudoir-Workshop. Habe ich schon mal gemacht. Boudoir ist halt für mich auch so, oder so fasse ich es halt auch auf, es ist halt ja auch Dessous-Fotografie, aber eben auch sehr stilvoll. Mhm. Und ich habe da ein ganz, ganz wundervolles Modell. Das ist die May von Bourbon. Die ist sich das jetzt noch, verdammt, die macht so Tanz.
Burlesque,
dann mal schön. Burlesque-Tänzerin. Und ja, ich finde, die hat auch, ich liebe sie. Nein, ich bin nicht lesbisch, aber ich liebe sie, weil sie sieht halt, ich liebe ja persönlich jetzt so die 50er Jahre sehr und so, bin so ein Marilyn Monroe-Fan, und sie ist zwar jetzt dunkelhaarig, aber sie hat es einfach total drauf, sich so im 50s-Style auch zu recht zu machen, und das finde ich super, und sie ist halt auch wirklich so talentiert. Da braucht man nicht mal eine Aufwärmphase, die setzt sich irgendwo hin und man kann sofort loslegen. Und Ich hatte halt vor ein paar Monaten jetzt schon mal mit ihr einen Workshop gemacht. Da war sie alleine als Modell. Da hatte ich dann nur 5 Teilnehmer. Es war toll. Also wir hatten einen Wahnsinnsspaß. Es sind super, super schöne Bilder da rumgekommen. Ich selbst kann leider immer viel zu wenig machen dann. Ich muss ja meinen Teilnehmern den Vortritt lassen. Bin immer ganz traurig, wenn ich dann die Bilder sehe und denke, das hätte ich auch gern gemacht. Aber nein, ich freue mich eigentlich. Ich bin mal ganz stolz, wenn ich die Bilder von meinen Teilnehmern sehe. Und verlinke auch immer gerne. Und ja, ich freue mich schon. Der dritte ist auch schon eine Planung.
Was kann man erwarten bei so einem Workshop mit dir? So ein Workshop klingt ja erstmal relativ steif, finde ich immer.
Ja, aber da ist es, glaube ich, bei mir völlig falsch. Also ich musste auch letztens selber lachen, wenn ich so Facebook aufmache und so meine Fotokollegen angucke und dann postet da einer so ein Bild, der halt auch Workshops gibt. Und das war dann irgendwie so ein Konferenzzimmer und auf jedem Platz lag irgendwie Kamera und irgendwie so ein Handbuch und vorne war irgendwie so ein Whiteboard oder was auch immer, so ein Beamer und Computer. Und ich so, oh, scheiße, so muss das aussehen? Verdammt. Ich mache mir zuerst Gedanken, was ich zu essen mache für den Workshop. Und oha, das war nur das Handy. Und also es ist relativ locker. Wie gesagt, ich habe meistens 6 Teilnehmer, 2 Modelle, weil ich das einfach eine super Zusammensetzung finde. So hat jeder einfach genug Zeit mit dem Modell halt auch. Und es ist nicht immer so ein Rudelshooten, dass sich irgendwie dann 6 Leute eben auf eine Person nur konzentrieren müssen. Meistens erkläre ich halt am Anfang einfach so ein bisschen was. Wir machen eine kleine Vorstellungsrunde. Ich erkläre wie immer, wie ich auch zur Fotografie gekommen bin und lasse mir das von allen anderen auch erzählen, um auch so gut zu gucken. Ups. Das war der Wein. Auf welchem Stand sind die einfach? Und mich hat es am Anfang auch selber überrascht, weil die ersten Workshops habe ich ja nur für Anfänger angeboten, aber es haben sich auch viele doch so Semi- bis Profi-Fotografen angemeldet, einfach weil sie interessiert hatten, wie kommt mein Stil so zustande, sozusagen. Und jeder andere Fotograf holt sich einfach auch gerne Anregungen. Und dafür ist so ein Workshop, finde ich, auch einfach super, weil es ist ja nicht nur so, dass ich was erzähle und die Leute von mir lernen, sondern dass man sich auch untereinander austauscht. Und da sind eben ganz viele Ideen. Und das Tollste finde ich immer, ich hatte bis jetzt immer super, super tolle Gruppen, die immer sehr durchwachsen waren. Meistens auch wirklich so Hälfte Männer, Hälfte Frauen. Und auch vom Alter von A bis Z wirklich alles dabei, von 18 bis 50. Und da ist wirklich ein ganz reger Austausch, hinterher auch einfach so ein Gruppengefühl, Gruppendynamik. Und da, wir haben halt meistens irgendwie so ein komplettes Gebäude zur Verfügung, wo wir uns halt auch austoben können. Das heißt, jeder kann sich auch mit dem Modell mal zurückziehen, verschiedene Ideen ausprobieren. Alles recht einfach, weil ich denen halt auch zeigen will, dass es mit einfachen Mitteln gut möglich ist, tolle Bilder zu machen. Und alles auch nur mit Tageslicht, nur mit vorhandenem Licht. Da erkläre ich halt immer noch, wie man das nutzen kann, was es noch so für Hilfsmittel gibt, so Reflektoren oder so zum Beispiel, die man einsetzen kann und was für Blende eben am besten ist und ein paar Kameraeinstellungen geht man natürlich durch. Das ist auch immer Zeit, jeden so ein bisschen persönlich zu betreuen. Und das, was ich halt wirklich immer am tollsten finde, ist diese Gruppendynamik. Wenn ich dann sehe, so, okay, da drüben ziehen 2 Teilnehmer irgendwie mit einem Modell los und haben sich irgendwie einen Sessel geschnappt und setzen das Modell einfach hier mal hin und die hatten wieder eine andere Idee und so kommt immer eins zum anderen und entstehen halt auch Bilder so, auf die ich alleine vielleicht gar nicht gekommen wäre. Weil ich habe natürlich auch jetzt so in den Locations so Ecken, wo ich weiß, da ist das Licht gut, da kann man das und das machen, aber untereinander kommt man noch wieder auf ganz andere Ideen und es ist halt ein kompletter Tag, 6, manchmal sogar 8 Stunden und da schafft man schon viel zu lernen, wie gesagt, nicht nur von mir, sondern auch vom Modell. Ich erzähle halt auch noch, wie ich persönlich eben mit den Modellen umgehe, weil ich das einfach auch wichtig finde, um ein gutes Foto zu haben, muss man auch irgendwie den Kontakt zum Modell herstellen können. Ja, und einfach wie ich das so mache.
Das sind die einzigen Male, wo du Modelle bezahlst?
Ja.
Sonst machst du alles auf TFP-Basis? Ja. Das heißt, was heißt das nochmal? Ich habe es jetzt vergessen.
Time for Prints. Das heißt, Modell und Fotograf investieren jeweils Zeit und bekommen die Bilder am Ende raus, aber keiner bezahlt irgendjemanden. Und ist natürlich eine schöne Sache, sag ich mal, wenn man Anfänger ist als Fotograf, um das hier einfach auszuprobieren. Was ich halt sehr früh gelernt habe, ist trotzdem, auch wenn keiner bezahlt wird, immer einen Vertrag zu haben. Den kann man sich ganz einfach irgendwie aus dem Internet ziehen. Da gibt es schon so fertige TFP-Verträge. Ist einfach wichtig, um sich als Fotograf abzusichern. Wenn man Fotos einfach zeigen möchte, wie auf Facebook oder so, dass man vorher auch die Genehmigung des Modells hat und sich da nicht später irgendwie Ärger einhandelt. Und auch fürs Modell natürlich wichtig, dass sie weiß, wo werden die Bilder gezeigt, was passiert damit am Ende. Und ja, für mich ist es halt einfach eine super Sache, weil ja, so kann ich halt frei arbeiten. Wenn ich nichts bezahle, beziehungsweise ich nicht bezahlt werde, das will er, dann kann ich auch meine Ideen umsetzen. Und das ist ja das, was ich halt gerne möchte.
Und dir vor allem auch Zeit lassen bei der Bearbeitung.
Ja. Mal mehr, mal weniger. Also meine letzten Modelle werden jetzt ganz böse gucken, weil ich dank Umzug und so persönlichen Krisen einfach wenig geschafft habe. Aber ich bin jetzt gerade dabei, es wieder aufzuarbeiten.
Es ist ja nicht, dass es in Vergessenheit berät.
Nee, ich meine, es sind ja Sachen, die auf der Festplatte sind. Und manchmal finde ich es auch super. Und das wissen einige Modelle auch. Die bekommen dann nach Monaten auf einmal noch wieder so 3 Bilder geschickt, so weil ich da einfach nochmal reingeguckt habe und dachte so, hey, cool, dann hat man wieder einen ganz anderen Blick auf die Sachen, findet ganz andere Sachen toll und hat vielleicht auch in der Bearbeitung gerade wieder so ein paar Sachen im Hinterkopf, wo man denkt, ja, da kann ich jetzt mit dem Bild irgendwie was machen. Und dann, ja, werden die halt später nochmal bearbeitet.
Irgendwelche kleinen Schätze auf der Festplatte gefunden von vor 3 Jahren.
Ja, ich finde immer wieder noch was. Ich habe auch noch unglaublich viele Negative, die ich hier noch einscannen muss, liegen. Aber kommt jetzt bald mal wieder was, ja.
Okay. Eine essentielle Frage, die mir jetzt schon seit einer Stunde im Kopf ist. Modelle oder Model?
Oh, weiß nicht.
Ja, das ist, mit der Antwort habe ich, auf die Antwort habe ich gehofft. Nein.
Model? Modelle? Ich weiß nicht. Weiß ich nicht.
Ich hatte den Eindruck für mich, dass Modell mehr so ein Accessoire für den Fotografen ist. Das Model hat halt so diese hochtrabende Konnotation irgendwie.
Weiß ich nicht. Also ich glaube, ich sage auch mal so irgendwie. Und weiß ich nicht. Für mich ist es im Endeffekt egal, wie ich das betitel. Irgendwie ist es ja eh immer der Mensch. Und ja.
Und die Geschichte.
Und die Geschichte.
Mhm. Das, ach, du lieferst ja aber auch Überleitungen, das ist der Wahnsinn. Deinen größten Erfolg, den hast du ja nicht gefeiert mit einem Menschen, sondern mit einem Tier.
Ja, mit den Pfötchen meiner Katze.
Mit den Pfötchen meiner Katze. Wie ist denn dazu gekommen? Man muss sozusagen, das ist ein Titelfoto für einen Mary Higgins Clark Roman.
Ja.
Wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ich habe vergessen, während du schliefst, glaube ich, hieß es, ne? Ja.
Wirklich, während du schliefst?
Nee, nicht während du schliefst. Warte, sie heißt irgendwas mit schliefst. Verdammte Scheiße. Das schneidest du jetzt raus, ne? Irgendwas
mit Schlafen.
Ja, wir suchen das nochmal raus. Und liegt vielleicht daran, dass Mary Higgins Clark nicht meine Lieblingsschriftstellerin ist, aber ist ja eine ganz bekannte. Insofern fand ich es dann schon toll. Ja, das ist sogar witzigerweise mit einer Digi-Knipse entstanden, das Bildchen. Glaube ich sogar noch, ja. Die Pfötchen meiner Katze Mia, wie sie auf dem Fensterbrett sitzt. Und kommt von der Seite halt so ein bisschen Licht aufs Fensterbrett. Das fand ich ganz süß. Und dann diese fluffigen, haarigen Pfötchen einfach. So, ich fand es total süß und habe nur diese Pfoten fotografiert. Habe ich damals in der Foto-Community hochgeladen. Und da hat mich eine Grafikdesignerin mal angesprochen, ob sie es halt haben könnte. Und das hat dann sich irgendwie noch ein Dreivierteljahr hingezogen, bis sie sich da entschieden hat für das Foto. Und ja, haben mich dann mit einem kleinen, winzigen Sümmchen abgespeist, wie ich immer in meiner Bahn habe. Es hat mich aber zugegebenermaßen nur kurz geärgert, weil ich mich immer freue, wenn ich das Buch irgendwo sehe. Damals in der Buchhandlung, als es dann direkt rauskam, bin ich total ausgeflippt und so, guck mal da, Mia. Und wenn ich es irgendwo sehe, bei jemandem privat stehen oder so, dann freue ich mich natürlich auch wie Bolle. Und habe natürlich auch 2 Exemplare zu Hause, weiß trotzdem nicht, wie es heißt. Aber war schon schön irgendwie und ist natürlich schön. Also,
war es dreistellig, wenn ich fragen darf?
Dreistellig?
Nein, nicht wirklich. Es war nicht wirklich nur zweistellig, oder?
Nein, es war knappst dreistellig.
Welches knapp können wir uns jetzt aussuchen?
Ganz knappst.
Aha. Mhm. Nicht schlecht. Ein Stück weit neidisch.
Ja, ich habe herausgefunden, dass man da aber durchaus im vierstelligen Bereich Gelder bekommen kann, gerade bei einer sehr hohen Auflage, die Mary Higgins Clark ja mit ihren Romanen da schon hat. Und gerade bei, kommt immer halt auf Verlag und Kram so an. Und ja, und weil es Titelbild und auch noch am Rand und naja, egal.
Aber Mia hat was abbekommen.
Streichleinheit, natürlich.
Nicht mal ein Leckerli.
Doch, Leckerli, immer. Und ja, schon, sie ist mein kleines heimliches Supermodel. Das stelle ich auch immer so vor. Ne? Kleine Pummelfee.
Ja, wunderbar. hast du viel Kontakt mit anderen Fotografen? Hast du ja schon gesagt, bei Facebook, du hast da so wahrscheinlich teilweise auch oberflächlichen Kontakt, guckst
ja.
So hier da einen Kommentar. Aber gibt es auch Fotografen, mit denen du engeren Kontakt pflegst?
Ich muss gestehen, nein. Also wenig. Ich bin da schon irgendwie so ein Alleingänger irgendwie. Klar, über Facebook hat man jeden Tag Kontakt und es gibt auch Leute, wo ich glaube, eigentlich sind es schon meine dicksten Freunde, wie man manchmal so den Eindruck hat, wenn man jeden Tag über Facebook schreibt und so, aber es ist halt eben nicht so. Und klar, man tauscht sich hier und da mal aus und mit manchen mehr und mit manchen weniger, aber es gibt jetzt keinen, mit dem ich wirklich schon mal großartig was gemacht habe. Da war mal was angedacht, das hat bis jetzt noch nicht ganz geklappt. Ich muss gestehen, seit ich die Workshops selber gebe, und da sind ja nun auch so ein paar Fotografen nun mal dabei, die schon echt verdammt gut sind. Teilweise finde ich auch viel besser als ich. Und seit ich die gebe, bin ich auch so ein bisschen mutiger geworden. Ich war sonst immer so, ich mache das alles alleine. Ich habe ja auch keinen Assistenten, ich habe keine Visa oder ne, keine, die irgendwie Haare und sonst was macht. Oder halt einen Assistenten, der den Reflektor hält. Manchmal ist das auch blöd, aber ich bin eigentlich immer gern allein mit meinem Modell. Und ja, jetzt so mit den Workshops merke ich halt auch so, aber es gibt eben doch nochmal so kreative Anstöße und tut eben auch gut, sich mal auszutauschen. Und deswegen, das ist halt auch so mein Plan, ich werde jetzt schon mal gucken, mit ein, zwei Leuten auch nochmal zusammenzuarbeiten, richtig, sei es irgendwie ein kleines Shooting-Wochenende oder nur ein kleines Shooting, aber ja, das bringt einen vielleicht eben doch nochmal weiter, gerade. Also auch ich habe ja eben, ich besonders, habe so Momente, wo ich einfach total feststecke oder denke so, alles scheiße, ich finde mich so doof und meine Bilder sind kacke. Und dann tut das, glaube ich, ganz gut, einfach sich selbst nochmal so einen Anstupser zu holen. Das war vielleicht auch eben von anderen Fotografen der Grund, warum sie dann doch in meinem Workshop sitzen.
Inwiefern bekommst du schwarze Schafe in der Fotografen-Szene mit? Also Geschichten von weiblichen Modellen?
Ja gut, selbst kenne ich jetzt so keinen. Aber klar, ich habe von Modellen schon so einiges gehört. Weil natürlich auch die meisten Modelle schon einige Shootings hinter sich haben. Auch da lief dann irgendwie viel über so hier Modelkartei. Mhm. Und die haben halt dann schon so ihre schlechten Erfahrungen gemacht, dass die halt ja wirklich bis hin zu Leuten, die wirklich zwischen die Beine fotografiert haben. Das Modell merkt es natürlich manchmal gar nicht, weil das Modell sieht nicht, ob das Objektiv irgendwie einen Millimeter weiter oben zielt oder einen Millimeter weiter unten. Das sieht das Modell nicht. Und es gibt halt Fotografen, die das scheinbar schamlos ausgenutzt haben, diese Bilder auch veröffentlicht haben. Und ja, da kommt man natürlich schwer gegen an, gegen sowas. Und es gibt halt auch einfach Leute, die sich schon beim Anschreiben oder so beim ersten Kontakt dann irgendwann offenbaren, dass die eigentlich auch völlig andere Sachen aus sind. Mhm. So von wegen, hier, und ziehst du dich denn auch aus und können wir nicht hier? Und ich habe da mal so eine Idee und vielleicht können wir das ja umsetzen oder wir machen das bei mir zu Hause. Und ich muss ja auch immer sagen, ich habe natürlich immer den Vorteil, dass ich eine Frau bin. Mhm. Mir war das nie so bewusst, jetzt auch bei einem Workshop hat mir halt ein männlicher Fotograf auch erzählt, so er hat immer eine Assistentin dabei, wenn er Frauen shootet, weil er natürlich nicht, und das mache ich einfach gar nicht, groß darüber nachzudenken, so nicht am Modell rumfummeln will und hier mal die Haare weg und pass mal auf, du hast einen Fussel auf der Brust. Kommt als Mann natürlich häufig nicht so gut. Und ich mache mir da mal gar keine Gedanken, so, ich darf ich mal und dann räume ich halt weg, was weg muss oder fussel irgendwas rum. Mhm. Und klar sind meine Modelle da natürlich auch mir gegenüber ganz anders eingestellt oder kommen vielleicht auch viel lieber zu einer Frau als zu einem Mann, was ich in manchen Punkten auch verstehen kann, wobei es gibt, wie gesagt, super viele tolle männliche Fotografen, die wirklich super edel sind, sag ich mal, und da, ja, keinen falschen Angriff machen oder so.
Du hast ja auch schon vor der Kamera gestanden.
Ja.
Ja, dann einmal, kann ich mir die Frage sparen.
Oder? Einmal habe ich mich getraut, ja.
Wie ist das?
Ich muss sagen, ich glaube, also zumindest hat die damalige Fotografin, die Denise, mir gesagt, ich würde es ganz gut machen. liegt vielleicht aber auch daran, weil ich eben die Zeit auch schon fotografiert habe und auch weiß, vielleicht so ein paar Posen wusste und weiß, wie muss ich das machen, damit es so und so auf dem Foto aussieht. Es kommt halt immer hinzu, dass ich mich selber immer hässlich finde, deswegen stehe ich hinter der Kamera. Und deswegen, ich bin die nicht so dankbar. Das sind wirklich Fotos, die finde ich zum ersten Mal auch ganz gut, weil ich dann die nächsten 30 Jahre auch benutzen müssen. Und also ich glaube, es ist schon einfacher, wenn man selber fotografiert, als Modell. Oder, nee, gar nicht wahr. Ich glaube, auch da kommt es auf die Person drauf an. Ich bin halt auch jemand, ich bin mir auch für nichts zu schade. Und mir ist auch nichts peinlich. Und deswegen, komme ich halt auch ganz gut aus mir raus, glaube ich. Und
hat es dich im Nachhinein geärgert, das Foto zu sehen? Ich frage anders. Du sagst, du kommst als Modell davor ganz gut klar, weil du da auch aus dir rausgehen kannst. Aber inwiefern stört es dich dann, nicht die Kontrolle über das Foto zu haben?
Sehr. Das war hart. Und, aber wir hatten einen Vertrag, wie das eben so ist. Und weil sie wollte als Fotografin natürlich eben auch ihren Anteil daran haben, kann ich verstehen, geht mir ja dann genauso. Und insofern habe ich ihr da vertraut. Ne? Und Gott sei Dank war das auch nicht falsch. Und dann habe ich mal gemerkt, wie wichtig das ist, wenn man sich den richtigen Fotografen auszusuchen, dem man eben auch vertrauen kann.
Wie sind deine fotografischen Wünsche für die Zukunft?
Ich will, ich möchte mehr analog machen, mehr frei, also mehr Haut noch zeigen. Aber trotzdem möchte ich noch mehr Ausdruck bringen, noch mehr rüberbringen, irgendwie Geschichten halt erzählen mit dem Bild. Und wer träumt nicht davon, irgendwie das Bild so zu erstellen, wo jeder sagt, boah, wow, haut mich um. Oder keine Ahnung. Klar, weiß ich nicht. Ich will kein Geld verdienen. Ich will ein tolles Foto machen. Und irgendwann, weiß ich nicht, so mein Ziel erreichen. Aber ich glaube, vielleicht ist das gar nicht möglich, dass ich auch zufrieden bin und sage, jo, so ist es, so, das ist es, so will ich es machen. Und mal gucken, ob ich da irgendwann mal hinkomme.
Hast du das Gefühl, du bist auf dem richtigen Weg?
Moment.
Zu dem Foto?
Ist natürlich jetzt schwer, weil ich muss ja gestehen, ich hatte jetzt eine längere Pause, einfach durch Privatumzug und neuer Job und habe lange nichts gemacht, aber trotzdem ist die Motivation jetzt gerade wieder da und sag ich mal, so kleine Pausen sind ja auch immer ganz praktisch, man weiß wieder, was man machen will. Ich habe zum Beispiel gemerkt, ich bin kein Outdoor-Typ und ich bin eben kein Typ für die Hammer-Location. Ich will bei den einfachen Sachen bleiben und ich will dafür aber eben den Ausdruck irgendwie rüberbringen. Und ich werde gucken, also ich gebe nicht auf und insofern denke ich, bin ich vielleicht auch auf einem ganz guten Weg.
Meinst du wirst das richtige Foto erkennen, wenn du es gemacht hast?
Ja. es gibt so ein paar Bilder, wo ich selber ja auch sage, so okay, die fand ich ganz gut. Und es gab so ein Bild für mich, was eben so einen ganz großen Umschwung gebracht hat. Und das war mein erstes analoges Mittelformatbild von einer Frau im Bett. was mir so richtig gut gelungen ist. Und das hat für mich so viel ausgemacht, wo ich wusste, okay, so will ich weitermachen. In die Richtung soll es gehen. Und da habe ich, weiß ich nicht, da hing so viel dran. Ich habe auch alle vorherigen davor gelöscht und habe da wieder so einen kleinen Neuanfang gemacht. Und ich denke, ich werde es sehen. Vielleicht auch nicht, aber ich hoffe.
Was möchtest du handwerklich noch machen? Also gibt es
ein Jan-Scholz-Praktikum?
Ein Jan-Scholz-Praktikum? Ich meine, gibt es ein bestimmtes Motiv, das du einfangen möchtest? Du möchtest, keine Ahnung, dass das behinderte Kind mit dem Panda werden. Nein, aber nicht nur um die Stimmung auszudrücken, sondern gibt es irgendwie eine Motivreihe oder irgendwie eine besondere Location, die du ausprobieren willst?
Also ich habe da nicht darüber nachgedacht, aber ich würde natürlich schon vielleicht irgendwann das Ganze gerne mal einsetzen, um damit einfach auch was zu zeigen. Und zwar jetzt nicht nur Gefühl, Emotionen und Nacktheit, sondern vielleicht irgendwas Sozialkritisches oder irgendwas mal anzuprangern, klar. Aber das ist schwer und es muss gut sein. Und es ist vielleicht einfach echt ein Projekt, was ich auch gerne mal angehen möchte, auf jeden Fall.
Das Ist aber doch alles in greifbarer, langfristig greifbarer Nähe. Sind keine Ziele, die so weit weg sind.
Nee, man denkt man, aber es ist schwer. Also ich merke es halt jetzt auch gerade, wie gesagt, so man kommt, oder ich persönlich zumindest, habe immer mal so eine Krise, wo ich denke, ich schmeiße alles hin, ist alles nur scheiße. Aber gut, man muss halt wirklich auch lernen, da auch nicht den Kopf in den Sand zu stecken und das umzuwandeln wieder in ja, neue Energie, neue Ideen und einfach wieder Mut finden, weitermachen. Ja, wird.
Jetzt erstmal Energie für die Workshops.
Ja.
Dass da ganz viele Menschen kommen.
Ja.
Und hoffen wir mal, dass das dann so langfristig auch immer wieder Workshops geben wird.
Ja, das hoffe ich auch.
Irgendwann, wenn ich ganz viel Geld habe, kaufe ich mir eine Kamera und komme auch.
Ja.
Kann ich auch ohne Kamera? iPhone?
Das ist nein. Nicht, ne? Ja, okay. Nein, 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 nein.
Aber ich habe Instagram.
Nein. Du kannst vielleicht die Opa-Kamera oder die alte von deinem Opa, so eine Kleinbild analog, dann darfst du kommen. Das ist okay, hatte ich auch schon ganz viele.
Diese Einmalkameras?
Nein.
Ist auch Film.
Ja, aber da kann man nichts dran einstellen. Weder Blende noch...
Ich kann so Farbfilter davor halten.
Nein.
Okay. Gut, dann melde ich mich wieder, wenn ich eine Kamera habe.
Sehr schön.
Bis dahin wünsche ich dir viel Glück und viel Erfolg.
Ja, danke.
Für alles Weitere bedanke mich für das Gespräch und vielen Dank.
Danke dir.